Angenommen, Sie müssten jetzt einen Namen aufschreiben. Es darf sich nicht um einen Christen handeln, sondern es müsste derjenige Nicht-Christ sein, von dem Sie am allerwenigsten erwarten, dass er sich jemals bekehren würde. Aufgabe klar, ja? Derjenige Nicht-Christ, von dem Sie am allerwenigsten erwarten, dass er sich jemals bekehren wird. Also wenn ich überzeugt bin, dass sich einer nicht bekehren wird, dann der oder die. Welcher Name wäre das? Wenn man diese Frage um 650 vor Christus in Israel gestellt hätte, dann hätten die verbliebenen Frommen bestimmt ein und denselben Namen genannt. Manasse, unser König. Wenn einer sich nicht bekehren wird, dann Manasse. Da half ihm auch sein frommer Vater Hiskia nicht, der war schon lange tot, etwa 35 Jahre. Nein, bei Manasse, da hatte sich einfach zu viel angehäuft in einer langen, langen Regierungszeit. Schon mit 12 war er, das war damals üblich, zum Mitregenten seines Vaters berufen worden, wurde quasi eingearbeitet, so um 697 vor Christus. Und als der Vater dann 10 Jahre später starb, übernahm Manasse mal gerade 22-jährig das Zepter. Und da kam immer deutlicher heraus, wes Geistes Kind er wirklich war. Und Sie haben den Predigttext jetzt vor sich. Ich habe ihn jetzt auch vor mir. Das ist 2. Chronik 33. Aus der Chronik der Könige Israels, 2. Chronik 33. Und da heißt es in den ersten beiden Versen, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heiden, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Insgesamt brachte es Manasse also auf 55 Jahre Königtum. Damit steht er einsam an der Spitze aller Könige Israels und Judas. Da ist er schon mal Spitzenreiter. Keiner konnte sich so lange König nennen. Und dieses satte halbe Jahrhundert hatte Wirkung gezeigt. In diesen 55 Jahren überschreitet Israel, also das, was von Israel noch übrig geblieben ist zu der Zeit, also Juda, das Südreich, überschreiten sie eine Grenze, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Das ist so eine Art Point of No Return. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Gottes Gericht steht fest und das Ganze ist eng verbunden mit dem Namen Manasses. 2 Kapitel nach dem Bericht über den König Manasse in dem Parallelbuch 2. Könige, nämlich in 2. Könige 23, da heißt es in Vers 26 abschließend, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines Zornes, womit er über Juda, also über sein Volk, erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Das Urteil steht fest und Manasse wird dafür die letzte Verantwortung zugesprochen. Und wenn einer das Volk so tief reinreitet, dann dürfte klar sein, wenn einer sich nicht mehr bekehren wird, dann der. Wenn einer für immer von Gott verworfen ist, dann Manasse. Und die Bibel nimmt wie immer hier kein Blatt vor den Mund und zieht eine schlimme Bilanz. So könnte man eigentlich die ersten 9 Verse von 2. Chronik 33 überschreiben. Schlimme Bilanz. In Vers 9 wird es ganz deutlich gesagt, Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und die Liste seiner Perversionen und Gottlosigkeiten ist lang. Es geht hier los in Vers 3. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte, und er errichtete den Baalen Altäre und machte Aschera-Standbilder und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Also der ganze Astralkult. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen im Haus des Herrn. Und er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hat, in Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen. Das geschah mit Todesfolge in der Regel. Im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei, Beschwörung und hielt Geisterbefrager und Wahrsager und tat vieles, was böse war, in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Er setzt auch das Götzenbild, das er machen ließ, in das Haus Gottes, von dem doch Gott zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hat, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe in dem ganzen Gesetz, in den Satzungen und Rechten durch Mose. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Eine lange, lange Liste. Er baute die Höhen wieder auf, die Baal-Altäre, die Aschera-Standbilder. Das war ein ähnlicher Fruchtbarkeitskult in der Tradition von Ahab, wie wir das vor einigen Monaten gesehen hatten, auch verbunden teilweise mit Tempelprostitution, dass man dort durch alle möglichen sexuellen Perversionen versuchte, Einfluss auf die Geisteswelt zu nehmen. Sogar im Tempel wurde ein Aschera-Standbild aufgestellt. Vers 3 und 5 beschreiben diesen Astralkult, die Anbetung der Gestirne. Vers 6 wird es noch schlimmer, da ist von den Kinderopfern die Rede. Manasse opfert die eigenen Kinder, um damit die geistige Welt irgendwie zu zwingen. Das zeigt seine grenzenlose Gier. Wenn jemand die eigenen Kinder tötet, das war ein grausames Ritual, das man von den Heiden kannte, zum Beispiel für den Moabiter Götzen Moloch. Kinderopfer, überhaupt Menschenopfer, waren im Alten Testament strengstens verboten. Gott hatte gesagt, das ist mir ein Greuel. Und der Ort des Grauens, in dem das geschah, war das Hinnomtal südwestlich von Jerusalem. Später wurde das Gehenna genannt in Griechisch. Und Jesus hat diesen Ort Gehenna, diesen Ort des Grauens, später dann als Bild, als Metapher für die Hölle verwendet. Für die reale Hölle. Und dann beschreibt Vers 6 am Ende hier einen intensiven Okkultismus. Zeichendeuterei, Zauberei, Beschwörung, Geisterbefrager, Wahrsager. Also Manasse verbindet sich mit fragwürdigen Mächten des Jenseits. Und alles, was Gott durch Mose verboten hatte in 5. Mose 18, wovor er die Israeliten gewarnt hatte, damit sie sich nicht übel verstricken, das führt Manasse ein. Also die Liste hier in Vers 6 ist fast so etwas wie eine Antiliste zu dem, was Gott ihnen gegeben hatte durch Mose. Das können Sie nachlesen in 5. Mose 18, ab Vers 10. Das ist genau die Gegenliste gewissermaßen. Da sagt Gott, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher. Oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer sowas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker aus ihrem Besitz. Also Gott warnt seine Leute davor, sich mit fragwürdigen Mächten einzulassen. Und es ist erstaunlich, wie viel Okkultismus und Satanismus es bis heute gibt in den aufgeklärtesten, modernsten Ländern und Großstädten. Und es ist schrecklich, wenn Leute, die da rausgekommen sind, erzählen, was sie da erlebt haben. Das ist nicht nur ein Problem damals gewesen, sondern das boomt heute unter der Oberfläche einer vermeintlichen aufgeklärten Rationalität. Manasse verbindet sich mit fremden Mächten, mit finsteren Mächten. Und alles, wovor Gott gewarnt hat, holt er wieder ins Land. Dieser Okkultismus zeigt zugleich seine Angst und seine Machtgier. Warum verbündet er sich denn damit? Warum glaubt er denn, diese Hilfe zu brauchen? Er versucht alles, um die Situation zu kontrollieren. Er will in die Zukunft schauen. Er setzt wirklich das Letzte ein, sogar das Leben seiner eigenen Kinder. Und ja, wer sich von Gott ablöst, der wird dann auch irgendwann zur unberechenbaren Gefahr für seine Mitmenschen. Manasse zieht eine lange Blutspur hinter sich her. Es gibt ja einen Parallelbericht zu 2. Chronik 33 in 2. Könige 21. Und da heißt es, in Vers 16, auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut. Eine lange Blutspur säumt seinen Weg. Die Kindsopfer gehören dazu. Er ist dafür bekannt, dass er wohl etliche Gegner und Mahner brutal beiseite geschafft hat. Nach einer jüdischen Tradition wurde der Prophet Jesaja, der eine lange Amtszeit hinter sich hatte, wurde Jesaja brutal hingerichtet. Es gibt eine jüdische Quelle, die besagt, dass Manasse Jesaja in einen hohlen Baumstamm zersägen ließ. Sie in einen hohlen Baumstamm gepackt hat und ihn dann gewissermaßen durch eine Säge zweiteilen ließ. Das gehört auch zur Bilanz von Manasse. Und dabei verspielt er leichtfertig alles, was Gott seinem Volk doch so gern schenken will. Ich was wir hier in den Versen 7 und 8 gesehen haben. Was will er ihnen schenken? Er will selber ihnen nahe sein. Ja, im zweiten Teil von Vers 7, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, sagt Gott, will ich meinen Namen wohnen lassen. Und mit seinem Namen meint Gott immer seine Person. Ich selbst will bei ihnen wohnen und ich will ihnen Sicherheit schenken in ihrem Land, dass sie nicht mehr vertrieben werden können. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern bestimmt habe, wenn sie mir treu sind. Und Manasse wirft das alles leichtfertig weg. Und dabei treibt er es schlimmer als die Heidenvölker. In Vers 2 heißt es noch, er tat, was böse war in den Augen des Herrn nach den Gräueln der Heidenvölker. Und Vers 9 liest sich dann fast wie eine Selbstkorrektur. Von wegen nach den Gräueln der Heidenvölker schlimmer als die Heidenvölker. Das ist die Situation. So dass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker. Und für dieses Zerstörungswerk hat Manasse 40 Jahre Zeit. 40 Jahre. Nachdem der Vater gestorben ist, also die ersten 10 Jahre gemeinsam. 40 Jahre. Und natürlich fragen wir und wir haben keine Antwort darauf. Warum lässt Gott das so zu? Warum lässt Gott diesen Typen so lange gewähren? Wir wissen es nicht. Manchmal muss das Böse in einer für uns unbegreiflichen Weise ausreifen. 40 Jahre lang kann sich Manasses Sünde an seinem Volk und an seinem Land austoben. 10 Jahre mit Vater und dann, wie gesagt, da ist er noch friedlich, da war er noch unter Kontrolle und dann hat er noch 45 Jahre Lebenszeit. Er zieht viele Landsleute mit in diesen Sog hinein. Das steht auch in Vers 9. Er verführte Juda. Wie viele Gegner mag er in dieser Zeit brutal aus dem Weg geräumt haben? Eine schlimme Bilanz. Und was ist das Schlimmste? Gut, das mit der Brutalität gegen die eigenen Kinder, das ist natürlich furchtbar, das ist auf den ersten Blick das Allerschrecklichste. Aber warum, sagen manche, soll diese religiöse Vermischung denn so eine schlimme Schuld sein? Gibt es doch heute auch alle möglichen Formen der Esoterik. Soll sich doch jeder aussuchen, was er mag, ist doch seine Freiheit. Warum ist das so schlimm? Was ist das Schlimmste an dieser schlimmen Bilanz? Was macht die Sünde so sündig, könnte man mit Paulus fragen. Gott sagt uns das in 2 Versen. Ich denke, er wiederholt das extra, er lässt es hier extra wiederholen, damit wir es auf keinen Fall überlesen. In Vers 2 und in Vers 6, was war das Grundproblem? Da steht, und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Das ist das Kriterium. Und in Vers 6 nochmal die gleiche Formulierung. Er tat vieles, was böse ist, in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Und liebe Leute, das ist bis heute der einzig gültige Maßstab für Gut und Böse. Das ist der einzig gültige Maßstab für Gerecht und Schuldig. Wie sieht es Gott? Er hat uns das Leben geschenkt. Er setzt die Maßstäbe. Er definiert das Recht. Er sagt, was gilt, auch für ihr Leben und für mein Leben. Wie sieht es Gott? Das ist immer die Frage. Wie ist Gottes Bewertung? Nicht, was sagt Tante Emma und was sagt die Gesellschaft und was sagt die FAZ und was sagt Günther Jauch oder was sagt Angela Merkel oder wer auch immer. Was bedeutet eine Tat in den Augen des Herrn? Was bedeutet ein Gedanke, den ich denke, in den Augen des Herrn? Was bedeutet ein Wort, das ich sage, in den Augen des Herrn? Wie steht mein ganzes Leben da? In den Augen des Herrn. Das zählt. Wissen Sie, wir machen uns so viele Gedanken darüber, wie dieser oder jener über uns denkt. Wie wir in den Augen von X oder Y dastehen. Und dieser Text erinnert uns daran, Gott erinnert uns daran, am Ende zählt einzig und allein, wie du in meinen Augen dastehst. Das hat dem Apostel Paulus eine ungeheure Freiheit gegeben. Er hat gesagt, Menschen können über mich sagen, was sie wollen. Ich will versuchen, keinen unnötig zu ärgern. Aber die entscheiden nicht über mein Leben. Das Urteil, das für mein Leben zählt, ist Gottes Urteil. Das gibt uns eine unheimliche Freiheit als Christen. Aber es stellt unser Leben auch unter einen großen Ernst. Und Gottes Urteil über Manasse ist eindeutig böse. Und Gottes Urteil über uns hat Paulus im Römerbrief in Gottes Namen festgehalten, im Neuen Testament. Römer 3, Vers 23, da sagt er ganz klipp und klar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Alle stehen schuldig da vor Gott. Keiner von uns genügt dem heiligen Anspruch dessen, der vollkommen ist und uns alles geschenkt hat. Keiner. Das ist der Bezug zwischen Manasse und uns. Bei Manasse, nun gut, da ist die Bösartigkeit mit Händen zu greifen. Und deshalb ist es höchst naheliegend, dass er ganz oben auf der Liste steht, wenn es zu der Frage kommt, wer ist der Abtrünnigste, wer ist der Sünder, von dem man am allerwenigsten erwarten kann, dass er sich jemals bekehren wird. Natürlich Manasse, sagen wir, wenn wir das hier lesen. Aber ist das so natürlich? Nun gut, eine lange, grausame Regierungszeit, ein hoffnungslos festgefahrenes Leben, heillos verstrickt in teuflische Abhängigkeiten, so viele Menschen mit reingezogen in den Augen des Herrn. Der bekehrt sich nie. An wen denken Sie? Und warum meinen Sie das über Ihren Kandidaten oder Ihre Kandidatin? Warum? Eine schlimme Bilanz. Aber Gott schweigt nicht. Vers 10. Gott redet. Das ist das Gute. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk. Und wie er redet, das können Sie heute Nachmittag oder morgen nochmal nachlesen, in dem Parallelbericht 2. Könige 21, Vers 11 bis 15. Da redet Gott durch seine Propheten. Und er sagt, ich will Unheil über Jerusalem und über Juda bringen, 2. Könige 21, Vers 12, dass jedem, der es hört, beide Ohren gelten sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahab. Also ich will die genauso richten, wie ich das Nordreich gerichtet habe, wie ich das Haus Ahab, dieses gottlosen Königs, gerichtet habe. Und dann kommt eine drastische Formulierung. Ich will sie richten. Ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite. Gott kündigt sein Gericht an, um sie aufzurütteln. Und wie reagieren sie? Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk. Was steht hier in Vers 10? Aber sie achteten nicht darauf. So stumpf sind sie schon geworden, so abgestumpft nach all den Jahren. Und da greift Gott zum nächsten Mittel. Vers 11, da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Das ist der nächste Schritt. Warum ausgerechnet nach Babel und nicht nach Assyrien, fragt man, wenn es doch die Assyrer waren. Nun, das lässt sich leicht erklären. Wahrscheinlich war Manasse beteiligt am babylonischen Aufstand gegen Assyrien. Er unterstützte Shamash Shumukin, den babylonischen König, in seiner Revolte gegen Assyrien. Und diese Rebellion scheitert 648 vor Christus. Das wissen wir aus den assyrischen Quellen. Sehr interessant. Dadurch haben wir auch eine Hilfe für unsere Datierung. Die Revolte Babylons gegen Assyrien scheitert 648 vor Christus. Und es spricht vieles dafür, dass die Assyrer seitdem auch die Kontrolle über Babylon hatten und dass sie den Mitverschwörer Manasse eben dorthin verschleppen, nach Babylon. Aber letztlich sagt die Bibel, hier steht Gottes Arm dahinter. Gott richtet diesen Mann, Gott rüttelt und schüttelt ihn. Und die Assyrer tun alles, schauen Sie sich das mal an, sie tun alles, um Manasse zu demütigen. Die fingen Manasse mit Haken. Also es gab einen bekannten assyrischen Brauch, dass man Gegnern einen Haken durch die Nase trieb und ihn damit gewissermaßen im Ring durch die Nase zog und ihn vorführte, ihn demütigte, ihn lächerlich machte, ihn in seiner ganzen Hilflosigkeit zur Schau stellte. Das haben sie mit ihm gemacht, gedemütigt. Und ihn wie ein Tier in Ketten festgelegt. Und in dieser Stunde passiert das Wunder. Denn anders kann man das nicht nennen, was hier in Vers 12 steht. Und als er nun in Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Not lehrt beten, sagt schon der Volksmund. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Leute hat Not eher fluchen gelehrt. Sie haben gesagt, wenn Gott das zulässt, dann will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Als der frühere Fußballtrainer Udo Lattek seinen Sohn mit 15 Jahren verlor, ist er aus der Kirche ausgetreten und hat gesagt, ein Gott, der sowas zulässt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und Manasse, der nun eindeutig zu den verkommensten Königen gehörte, zusammen mit Ahab, der bekommt von Gott jetzt die Gnade der späten Bekehrung. Und wenn Sie für den zweiten Teil eine Überschrift suchen, den ersten hatten wir ja überschrieben, 1 bis 9, schlimme Bilanz, dann können Sie die Verse 10 bis 20 überschreiben mit dem Motto späte Bekehrung. Wenn Manasse 648 nach Babylon verschleppt wurde, dann muss diese Bekehrung irgendwann in den letzten 5, 6 Jahren seiner Amtszeit stattgefunden haben. Das kann man einigermaßen genau datieren, berechnen. Also in den letzten 5, 6 Jahren seiner Amtszeit, 50 Jahre ist er da schon an der Macht offiziell, 62 Jahre ist er alt und es bleiben ihm, was er nicht wissen kann, noch circa 5 Jahre Lebenszeit. Und jetzt rückt uns Manasse immer näher. Weil ja das auch unsere Frage ist, wie ist das mit der späten Bekehrung? Gibt es das? Kann man darauf hoffen? Und das Erste, was wir hier entdecken, ist die Tragik der späten Bekehrung. Das ist Punkt 1, die Tragik der späten Bekehrung. Denn überlegen Sie mal, wie viele Jahrzehnte seines Lebens hat Manasse verschenkt? Oder schlimmer noch, er hat sie nicht nur verschenkt, er hat sie missbraucht. Das ist die Tragik der späten Bekehrung. Wie viel Leid hat er angerichtet? Das ist eine erschreckende Erkenntnis, wenn ein Mensch im hohen Alter noch umkehrt. Und wenn er plötzlich merkt, wie viel habe ich verpasst? Wie viel Zeit habe ich versäumt? Wie viele Jahre, in denen ich Gott nicht gedient habe? Wie anders hätte ich leben können? Wie viele falsche Entscheidungen habe ich getroffen? Wie viele andere Menschen habe ich mit da hineingerissen? Bei Manasse wird diese Tragik vor allem im Parallelbericht deutlich, 2. Könige 21. Interessanterweise berichtet 2. Könige 21 nicht von Manasses Bekehrung. Warum? Gott wusste ja, dass dies in 2. Chronik 33 noch hinzugefügt würde und wir in jedem Fall das vollständige Bild bekommen werden. Aber warum, habe ich mich gefragt, berichtet 2. Könige 21 nicht von der Bekehrung? Ich denke, weil dort die große Perspektive für die Geschichte ganz Israels im Blick ist. Und weil dafür die späte Bekehrung Manasses nichts mehr austrägt. Der Rubikon ist überschritten. Der Point of No Return ist erreicht. Daran ändert seine späte Bekehrung nichts mehr, dass Gott sein Volk ins babylonische Exil führen wird. Und das macht 2. Könige 21 deutlich. Ja, er hat sich bekehrt, aber für Israels Zukunft spielt das keine Rolle mehr. Es ist zu spät, wegen Manasses Schuld. Obwohl er persönlich alles ja noch versucht. Sehen Sie mal in Vers 16, da, nachdem er sich bekehrt hat, versucht er ja seine Leute aufzurütteln. Und sagt hier in 2. Chronik 33, 16, und er richtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Juda, also dem Volk, dass sie doch dem Herrn, dem Gott jetzt dienen sollen, dem wahren Gott. Er ruft sie zurück, er sagt, Leute, ich hab euch in die Irre geführt. Ich hab euch verführt. Kehrt um, bitte. Es ist gut denkbar, dass Manasse einige Leute erreicht hat, aber als Ganzes ist es für das Volk zu spät. Da steht dieser furchtbare Satz, den wir vorhin zitiert haben, dass Manasse sie herausgefordert, dass Manasse Gott herausgefordert hatte und deshalb das ganze Volk nicht mehr vor der Katastrophe zu retten ist. Und liebe Leute, das zeigt die Tragik der späten Bekehrung. So viel versäumt. Ein berühmter Prediger wurde mal gefragt, wie viele haben sich gestern bekehrt? Und er hat gesagt, 2,5. Und da haben die Leute gesagt, 2,5 haben sich bekehrt, 2,5 sind Christen geworden, also 2 Erwachsene und ein Kind. Spurgeon hat gesagt, nee, genau umgekehrt. 2 Kinder und ein Erwachsener. Der Erwachsene hat nur noch ein halbes Leben, bestenfalls. Die Kinder haben noch ein ganzes Leben vor sich, in dem sie Gott dienen können. 2,5. Manasses Bilanz als König bleibt in den roten Zahlen. Und das sieht man hier auch in Vers 20, dass nämlich Manasse nicht wie die ehrenwerten Könige dann in den Königsgräbern begraben wird, wie etwa sein Vater Hiskia, sondern nur im Garten seines eigenen Hauses. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, heißt es Vers 20, und man begrub ihn in seinem Haus. Das steht da nicht zufällig. Es ist keine ehrenvolle Bilanz, die seine Regierungszeit vorweisen könnte. Das sagt auch 2. Könige 21, da ist nicht von der Bekehrung zu lesen. Also Manasses Bilanz als König bleibt in den roten Zahlen. Aber Manasse, der Mensch, Manasse, der Sünder, der findet Gnade bei Gott. Und darin liegt zweitens der Trost der späten Bekehrung. Erstens die Tragik der späten Bekehrung, aber zweitens der Trost der späten Bekehrung. Auch aus einem Leben, das von jahrzehntelanger Schuld durchsetzt ist, gibt es noch einen Weg zurück zu Gott nach Haus. Das ist die gute Nachricht. Nochmal, an wen denken Sie? Oder wenn jemand diese Predigt hören sollte, der vielleicht selbst ohne Gott alt geworden ist. Und vielleicht sagen Sie, wo immer Sie sitzen und das hören, ja, es ist für mich eigentlich zu spät. Ich habe mich an mein Leben ohne Gott gewöhnt. Es wäre schon schön, nochmal diesen Trost zu haben. Es wäre schon schön, zu wissen, wohin ich gehe. Es wäre schon schön, ein Gewissen frei von Schuld zu bekommen. Aber es ist zu spät. Ich habe zu lange gewartet und jetzt ist mir das alles zu schwer. Wie ging das bei Manasse? Gott redet, Vers 10, und sein Reden wird zunächst überhört und ignoriert. Sie stellen sich taub und dann kommt die Not. Vers 11, in Babylon, mit einem Ring durch die Nase gedemütigt und mitten im Dreck, fern der Heimat, als Gefangener Assyriens, findet Manasse den Ausweg aus seiner jahrzehntelangen Versklavung. Der Dichter Stefan Andres hat mal gesagt, heute danke ich meinem Unglück, dass es mich durch 10 Jahre arm, unbekannt und einsam ließ und dadurch in die Nähe Gottes trieb. Und der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Carlo Mierendorf, der war als junger Mann von den Nazis für Jahre ins KZ verbannt worden. Und er hat dann später nach seiner Entlassung aus dem KZ dem Fürsten Fugger gegenüber bekannt, wissen Sie, als Atheist bin ich ins KZ gekommen. Und nach dem, was ich dort erlebt habe, verließ ich es als gläubiger Christ. Der hat auch durch die Not zu Gott gefunden, im KZ der Nazis. Die Not hat sie alle zu Gott getrieben, zu dem lebendigen Gott. Und so war es bei Manasse. Und wahrscheinlich hat er sich daran erinnert, an das, was er von seinem Vater gehört hatte, Hiskia. Der war ja wirklich gläubig gewesen. Deswegen steht das hier in Vers 12 auch. Und er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Wahrscheinlich hat er sich daran erinnert, was Manasse am Mittagstisch gebetet hat. Wahrscheinlich hat er sich daran erinnert, was sein Vater ihm gesagt hatte. Der lebendige Gott ist ernst zu nehmen, Manasse. Er bestimmt über dein und über mein ewiges Schicksal. Und Manasse hatte gelacht, hat gesagt, Vater, euer alter Gott, was wollt ihr damit? Und er bekehrte sich, er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Spät, aber nicht zu spät. Und das ist das Interessante, mitten in dieser Not, mitten in seiner Verzweiflung, da macht Manasse die wichtigste Entdeckung seines Lebens. Und das müssen Sie unbedingt sehen. In Vers 13, am Ende, was entdeckt er da? Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Wörtlich kann man übersetzen, da erkannte er, dass Jahwe Gott ist. Da erkannte er, dass Gott Gott ist. Verstehen Sie, das ist die wichtigste Entdeckung, die Sie in Ihrem Leben machen können. Dass es einen heiligen Gott gibt, vor dem Ihr Leben zu verantworten ist. Dass Gott Gott ist, dass der es ernst meint. Dass der Sie voller Liebe liebt, aber dass der sie auch ernst nimmt mit ihren Entscheidungen und sei es mit ihrer Weigerung, ihm zu glauben. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Da erkannte er, ich stehe vor einem lebendigen Herrn und die Beziehung zu diesem lebendigen Gott, das ist keine Kunstfigur, das ist keine Kultfigur, das ist keine Illusionsfigur, das ist keine erfundene Figur. Dieser Gott, vor dem ich stehe, der entscheidet über mein Leben, so oder so. Also wissen Sie, das, was sich bei einer Bekehrung am stärksten ändert, ist meine Sicht von Gott. Dass ich anfange, Gott ernst zu nehmen, dass ich plötzlich realisiere, vor wem ich eigentlich stehe und wer eigentlich das letzte Wort über mein Leben spricht. Das ist das, was sich am meisten ändert bei einer Bekehrung, dass mir die Augen aufgehen für Gott. Er erkannte, dass Gott Gott ist. Die Zeitgenossen, also wir hätten über den alten Manasse gesagt, der ist viel zu festgefahren. Der hat sich so tief verstrickt in seine alten Ansichten. Der ist so unbeweglich geworden, so festgelegt. Das ändert sich nie mehr. Und doch schenkt ihm Gott die Gnade der späten Bekehrung. Und darin liegt für uns der Trost seiner späten Bekehrung, dass es das gibt, dass es das gibt. Übrigens hat Jesus selbst das später im Neuen Testament nochmal mit diesem Gleichnis deutlich gemacht, das Carsten Otto uns vorhin vorgelesen hat. Wo Jesus die Leute, die sich bekehren, vergleicht mit Arbeitern, die in einen Weinberg kommen, um sich dort einzusetzen. Der Weinberg ist gewissermaßen der Glaube an Gott, das Eintreten in die Gemeinde Jesu, wenn man so will, das zu Jesus kommen, sich ihm anvertrauen. 12 Stunden hat der Arbeitstag. Den ganzen Tag über kommen noch Leute dazu. Und wie wir hier gelesen haben, um die 11. Stunde sogar. Also wirklich kurz vor Toresschluss. Wie massiv muss Gott da eingreifen? Wie liebevoll muss er einem Menschen die Augen öffnen? Wenn ein Mensch erkennt, dass er fast ein ganzes Leben lang Gott die Hingabe verweigert hat. 65 oder 80 verschenkte Jahre, wo man das Wichtigste verpasst hat. Und Charles Haddon Spurgeon, der berühmte englische Prediger aus dem 19. Jahrhundert, der hat das so beschrieben. Er hat gesagt, es ist spät, weil alle Kräfte des Menschen geschwächt sind. Sein Gedächtnis hat abgenommen. Er denkt, sein Urteil sei besser denn je, aber wahrscheinlich ist er der Einzige, der so denkt. Die meisten Fähigkeiten verlieren ihre Schärfe im Alter. Hier ist der Mann. Und wenn er jetzt bekehrt wird, was bleibt übrig? Die Tatsache ist erschreckend. 60 bis 70 Jahre im Dienst letztlich Satans verlebt. Wie viel Gutes hätte der Mann tun können, wenn er so seinem Gott gedient hätte, wie er der Welt gedient hat? Er hat sich sein Vermögen erworben, nicht wahr? Wie reich hätte er an Glauben in dieser Zeit werden können? Er hat sich sein Haus gebaut, aber wie hätte er Gemeinde bauen können? Er hat Schatten aufgebaut und Lehm zusammengehäuft. Das ist alles, was er getan hat. Während er, wenn er an Jesus geglaubt hätte, so viel für Gott und die Seelen der Menschen hätte tun können. Und trotzdem, er soll in den Himmel eingehen. Es ist spät, sehr spät, aber Gottlob, es ist nicht zu spät. Wir haben in diesen Mauern, das sagt Spurgeon über seine Gemeinde und wir können es auch über unsere Gemeinde sagen, wir haben in diesen Mauern Personen gehabt, die den Sommer des Lebens längst hinter sich hatten und doch hereingekommen sind. Es ist nicht zu spät, das Tor wird zugemacht. Ich höre, wie es in den Angeln knarrt, aber es ist noch nicht zu spät. Zitat Ende. Sogar in der 11. Stunde, das heißt eine Stunde bevor die Pforten des Weinberges schließen, kommen noch Leute dazu. Natürlich will Gott lieber, dass wir früher zu ihm kommen. Und das ist auch für unser Leben viel, viel besser. Aber auch dieser Verbrecher, der daneben Jesus am Kreuz hängt auf der einen Seite, der bekommt noch seine Chance, obwohl er nichts wieder gut machen kann. Er konnte das Geraubte nicht zurückbringen. Er konnte die Leute, die er umgebracht hatte, nicht wieder lebendig machen. Aber er konnte Jesus um Rettung bitten, um Vergebung seiner Schuld. Aber Vorsicht, dieses Gleichnis ist keine fromme Beruhigungspille, dass einer sagt, naja, man kann ja immer noch zu Jesus kommen, egal, ich mache jetzt erstmal mein Leben und wenn ich dann alt werde, dann befasse ich mich mal wieder mit der Religionsfrage. Immerhin, ich habe ja noch Zeit. Dieses Beispiel von den Arbeitern im Weinberg zeigt uns, es gibt auch einen zu spät. In der 12. Stunde wird der Weinberg geschlossen. Sie erinnern sich noch an dieses berühmte Wort Gorbatschows zu Honecker, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hier müsste man eher sagen, wer zu spät kommt, der schließt sich selbst vom ewigen Leben aus. Wer zu spät kommt, der schließt sich selbst vom ewigen Leben aus. Der bestraft sich selbst. Und darum betont die Bibel so stark das Heute. Darum sagt die Bibel immer wieder, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht euer Herz nicht dicht. Verstockt euch nicht. Leute, hört doch. Gott ruft euch. Er will euch ewiges Leben schenken. Er will euch durch dieses Leben in einer Weise durchtragen, wie das euch kein anderer geben kann. Heute, wenn ihr seine Stimme hört und keiner von uns weiß, wie viel Zeit ihm bleibt. Ganz ehrlich, keiner von uns weiß auch, das hat überhaupt nichts mit Angstmacherei zu tun. Das ist einfach eine nüchterne Tatsache. Keiner von uns weiß, in welchem Zustand er sein letztes Stündchen erleben wird. Keiner. Ob ich den letzten Atem mir in weichen Kissen hole, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand, schreibt ein Liedermacher. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Weiß nur, dass der Abschied einmal kommen wird. Und niemand weiß, ob Gott ihn dann noch rufen wird. Ein Beispiel für eine relativ späte Bekehrung, die ich persönlich noch kennenlernen durfte, war die Theologieprofessorin Eta Linnemann. Eine faszinierende ältere Lady. Jahrgang Entschuldigung. Jahrgang 1500 hat immer was mit Luther zu tun. Also Jahrgang 1926. Sie machte in der Theologie eine steile Karriere. Ihr Buch über die Gleichnisse Jesu wurde zum Bestseller. Einer unserer jungen Leute studiert Religionspädagogik hier in Hannover und da steht Eta Lindemanns Gleichnisbuch auf ihrer aktuellen Literaturliste noch drauf von der Uni. Das ist ihr Bestes. Sie studierte bei den berühmtesten Professoren ihrer Zeit, unter anderem bei Rudolf Bultmann und bei Ernst Fuchs. Und später hat Eta Lindemann von sich selbst gesagt, ich war wie eine blinde Blindenleiterin. Ich glaubte nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich hielt Jesus nur für einen Menschen. Ich hatte nichts verstanden. Aber ich machte Karriere als Theologieprofessorin. Und sie bekam Professuren in Marburg und Braunschweig. Sie war wirklich ein schlaues Haus. Und dann im Jahr 1978, mit 52 Jahren, und ich sage Ihnen, mit 52 Jahren, da ist ein Theologe längst fertig. Da hat ein Theologe längst seine Meinungsbildung abgeschlossen, so in der Regel, wenn nicht ein Wunder passiert. Mit 52 Jahren, in einer persönlichen Krise, da findet sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und da begreift sie, er ist nicht nur eine Figur der Vergangenheit, er ist nicht nur das, was ich in meinen pseudowissenschaftlichen Analysen meinte, methodisch herausgetüftelt zu haben, sondern es stimmt wirklich, was im Neuen Testament steht. Er ist der lebendige, auferstandene Christus. Das heißt, ich muss mich vor ihm verantworten. Er sieht mich, er hört auch meine Gebete. Und sie wurde Christ. Sie hat diese größte Entdeckung ihres Lebens dann natürlich nicht für sich behalten können. Sie hat Interviews gegeben, neue Bücher geschrieben. Und dann hat sie Folgendes gesagt, ich muss Ihnen da ganz kurz diesen Auszug vorlesen. Als Schülerin von Rudolf Bultmann und Ernst Fuchs, von Friedrich Gogarten und Gerhard Ebeling, das sind also alles große Namen in der Theologie, habe ich die besten Lehrer gehabt, die die bibelkritische Theologie mir bieten konnte. Mein erstes Buch erwies sich als ein Bestseller. Ich wurde ordentliche Professorin. Dann aber irgendwann musste ich einsehen, dass bei meiner vermeintlich wissenschaftlichen Arbeit am Bibeltext keine Wahrheit herauskam. Und dann schildert sie, wie sie nach und nach dem auf die Spur kommt, dass sie im Grunde genommen einer Ideologie aufgesessen ist, die Gott per Definition aus der Wirklichkeit ausschließt. Und wie sie dann doch durch Studenten, die einfach mit ihr reden und ihr was zu lesen geben und ihr von Jesus etwas sagen, von dem lebendigen Jesus, dann die Umkehr erlebt. Und dann schreibt sie am Ende, durch Gottes Gnade dürfte ich dann Jesus als den erkennen, dessen Name über allen Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und der Menschensohn ist und dass ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegungen beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift erkennen und dann auch lebendig erfahren. Und ich habe jetzt klare Erkenntnis darüber, dass mein verkehrtes Leben Sünde war. Und ich bin froh und dankbar, dass mir diese Sünde vergeben wurde, weil Jesus sie ans Kreuz getragen hat. Und deshalb sage ich Nein zur historisch-kritischen Theologie. Und dann fügt sie hinzu, nach wie vor erachte ich alles, was ich damals gelehrt und geschrieben habe, bevor ich Jesus fand, für einen Dreck. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher, also beides Standardwerke, Gleichnisse Jesu und Studien zur Passionsgeschichte, samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was ich davon noch in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan. Und ich bitte Sie herzlich, mit dem, was davon etwa noch auf Ihrem Bücherboard sich finden sollte, das Gleiche zu tun. Zitat Ende. Das hindert die Hannoversche Fakultät nicht dran, Eta Lindemann trotzdem auf die Literaturliste zu schreiben mit ihren alten Büchern. Was für eine Bekehrung, was für ein Wechsel, was für ein Wandel ist da geschehen. Sie hat danach noch viele Bücher geschrieben, Bücher ganz anderen Inhalts, Bücher, die für die Zuverlässigkeit der Bibel argumentiert haben und von denen wir viel lernen können. 2 Jahre vor ihrem Tod, im Jahr 2007, berichtet Eta Lindemann dann noch von einer anderen späten Bekehrung. Und das ist wirklich sensationell. Sie schreibt in diesem Buch im Jahr 2007 auf Seite 13, anlässlich der Erwähnung von Rudolf Bultmann möchte ich nicht versäumen zu erwähnen, dass auch er sich vor seinem Tod bekehrt und seine Schüler und Studenten um Vergebung gebeten hat. Kronzeuge dafür ist Ernst Käsemann, der das vor seinem eigenen Tod erwähnt hat, seinem Lehrer darin aber leider nicht folgen konnte. Die Nachricht ist verbürgt. Ich habe mit dem Ohrenzeugen, der seine Identität nicht preisgeben will, selber gesprochen. Ich sage Ihnen, das ist für jeden Theologen unglaublich. Und vielleicht konnte Eta Lindemann es deswegen glauben, weil sie das am eigenen Leibe erfahren hatte. Wenn das stimmt, wenn der Ohrenzeuge die Wahrheit gesagt hat, dann werden wir Rudolf Bultmann im Himmel wiedersehen. Er war gottlos wie Manasse. Nicht, weil er ein schlechter Mensch war, sondern weil er Jesus demontiert hat. Weil er ganze Generationen von Studenten glauben ließ, Jesus ist nicht Gott. Die Bibel ist nicht wirklich geschichtlich ernst zu nehmen. Jesus ist nicht am Tod für die Menschen gestorben. Das ist primitive Mythologie. Er hat gegen alles geschrieben und gelehrt, was Menschen retten kann, zu Gott hin. Schlimmer als Manasse, könnte man sagen. Als Professor eine schlimme Bilanz. Er kann das nicht wieder gut machen. Das ist die Tragik. Aber wenn die Information stimmt, die Ita Linnemann bekommen hat, dann ist sogar Rudolf Bultmann als Person gerettet. Und das wäre der Trost der späten Bekehrung. Vielleicht können Sie von Ihrer Lebensbilanz nicht mehr viel retten. Das ist die Tragik der späten Bekehrung, wenn Sie erst spät Christ werden. Aber Sie können sich selber retten. Und das ist der Trost der späten Bekehrung. Nochmal, an welchen Menschen denken Sie? Vielleicht ist unter den Hörern der Predigt jemand, der selbst alt geworden ist, ohne Jesus. Und Sie sagen, das ist für mich nichts mehr. Nein, schauen Sie Manasse an. Und dann wird uns hier ein Letztes vor Augen geführt. Und das ist die Tiefe der späten Bekehrung. Wir könnten auch sagen, die Echtheit der späten Bekehrung. Verstehen Sie? Und das ist ganz wichtig jetzt zum Schluss. Der heilige Gott nimmt jeden Menschen in gleicher Weise ernst. Es gibt keine Bekehrung light. So nach dem Motto, naja, bei jungen Menschen, da muss es ganz radikal sein. Und wenn ein 80-Jähriger sich zu Jesus bekehrt, naja, da reicht es dann, wenn er sagt, ich finde den Herrgott ja auch gut und ich glaube ja auch irgendwie und ja, ich glaube das schon und ist gut so. Das Beispiel Manasse zeigt, soweit man das von außen erkennen kann, seine Bekehrung war genauso tief wie die des sehr viel jüngeren Saulus, dann 700 Jahre später, genauso tief. Genauso ernst. Und das sehen Sie hier zum Beweis in Vers 12. Schauen Sie sich das bitte noch einmal an. Da steht, als er nun in der Not war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und dann erkannte er, dass der Herr Gott ist. Da steht, er demütigte sich sehr. Darauf kommt es an bei der Bekehrung. Das heißt, er beugte sich unter seine Schuld. Er gab zu, Herr, es ist die größte Frechheit und Ignoranz, die ich mir leisten konnte, dass ich gelebt habe, als würde es dich nicht geben. Du hast mir alles geschenkt und ich habe dir nichts zurückgegeben. Ich habe dir den Gehorsam verweigert, die Treue, die Liebe, den Glauben, den Dienst. Es tut mir leid. Ich habe es auch nicht verdient. Er demütigte sich sehr. Ich habe es nicht verdient, dass du mich überhaupt noch anhörst. Verstehen Sie? Und ich muss dann immer an dieses alte barocke Gesangbuchlied denken, das genau die Haltung ausdrückt, mit der Manasse hier kommt. Da schreibt der Liederdichter, nun pack mich alten Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das ist die einzige Haltung, mit der wir zu Jesus kommen können. Es ist die einzige realistische Einschätzung meines Lebens ohne Gott. Und das macht Manasse. Und hier sehen wir die Tiefe seiner späten Bekehrung. Schauen Sie, auch späte Bekehrungen erfolgen ja aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus. Der eine wird aus einem völlig gottlosen Leben herausgerufen wie Manasse. Der andere, der zur Bekehrung gerufen wird, der hat jahrzehntelang ein sehr frommes Leben geführt. Denken Sie an Nikodemus aus Johannes 3. In unsere Sprache übersetzt, der ist zur Kirche gegangen, der hat mitgesungen, der hat christliche Bücher gelesen, der hat sich äußerlich von einem Christen so gut wie nicht unterschieden. Aber in seinem Herzen hat er sich nie vor Gott gedemütigt. Das sieht natürlich keiner. Das sieht man uns ja nicht an der Stirn an, ob wir uns vor Gott gedemütigt haben oder nicht. In seinem Herzen hat er nie um Vergebung gefleht. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich habe mein Leben so lange ohne dich gelebt. In seinem Herzen hat er nie nach Gottes Gnade geschrien. In seinem Herzen hat er nie wirklich ernst damit gemacht, dass er Jesus wirklich braucht. Sondern er hat im Letzten immer geglaubt, mein frommes Leben, mein äußerlich ordentliches, akkurates Leben, das reicht. Und damit wird Gott schon zufrieden sein. Ich bin bürgerlich, Ich bin konservativ, ich bin christlich-kirchlich und das muss doch Gott genügen. Späte Bekehrung. Die müssen sich beide bekehren, wenn sie im Himmel dabei sein wollen und nicht in der Hölle enden wollen. Der mit dem frommen Leben muss sich genauso bekehren wie der mit dem offenkundig gottlosen Leben. Das sagt die Bibel überdeutlich. Und wahrscheinlich, menschlich gesprochen, ist die Bekehrung aus einem frommen Leben heraus noch schwerer als aus einem verruchten Leben heraus. Weil dem Menschen mit dem verruchten Leben das klar ist, dass er ohne Gott gelebt hat. Aber dem, der immer so dabei war, ist es wahrscheinlich nicht klar. Und Gott muss das Herz aufmachen und sagen, hey, du brauchst mich, versteh's, und ich liebe dich. Und ich will nicht, dass du mit deiner Frömmigkeit und mit deiner Wohlerzogenheit in die Hölle gehst. Komm doch. Demütige dich wie Manasse. Du musst doch nur zugeben, dass du mich brauchst. Und du wirst eine Freude gewinnen, von der du jetzt noch gar nichts ahnst. Sie brauchen beide die gleiche echte Bekehrung, die Tiefe der späten Bekehrung. Schließlich, wie kommt Manasse plötzlich dazu, seine Schuld so deutlich einzusehen? Ich sage es noch einmal, weil er endlich begreift, vor welchem Gott er steht. Diesen Satz müssen Sie irgendwann in Ihrer Bibel nochmal rot unterstreichen. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Es wird ihm klar. Und wissen Sie, wir haben es noch viel leichter, den lebendigen Gott uns viel besser vorstellen zu können, weil er sich ja uns noch viel deutlicher gezeigt hat. Durch seinen Sohn Jesus Christus ist Gott uns noch viel näher gekommen, als er dem Manasse damals war. Und Gott finden heißt, Jesus zu finden. Und deswegen ist es so großartig, dass wir ein ausführliches Neues Testament haben, wo Jesus uns so deutlich geschildert wird in all den Facetten dessen, was er getan hat, was er gesagt hat. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der zu uns gekommen ist, der, um für die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, zu bezahlen mit seinem Leben. Der am Kreuz nicht zufällig gestorben ist, sondern weil er das wollte für mich und für Sie. Und der dann wirklich den Tod besiegt hat und der darum heute lebt, auch wenn wir ihn mit unseren Augen noch nicht sehen, der real auferstanden ist und deswegen ist es so wichtig, dass das Grab leer war. Und das alles hat Ida Lindemann dann kapiert. 1978. Und am Schluss sehen wir die Tiefe von Manasses Bekehrung noch an einem letzten anderen Kennzeichen. Und wissen Sie, was das ist? Das sind die Verse 14 bis 16. Er versucht wirklich alles, um die Sachen so gut es geht ins Lot zu bringen. Danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, Vers 14, westlich von der Gichonquelle im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor und rings um den Ophel, um diese Terrassenanlagen und machte sie sehr hoch und legte Hauptleute in allen festen Städten Judas fest. Gut, aber jetzt kommt das Entscheidende. Er tat die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berge des Hauses des Herrn in Jerusalem gebaut hatte. Und er wirft diesen ganzen heidnischen Plunder jetzt vor die Stadt hinaus. Und er richtet den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Juda, tja, wenn man das wohl befehlen könnte, und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Verstehen Sie, darin sehen Sie sein Herz an dem, was er tut. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, das hat nicht mehr viel ausgerichtet. Seinen eigenen Sohn hat er nicht erreicht. Der hat, als Manasse dann gestorben war, genauso gottlos weitergemacht wie sein Vater vor seiner Bekehrung. Aber es wird deutlich, was in seinem Herzen war. Und schauen Sie, die Tiefe der späten Bekehrung zeigt sich auch an ihren praktischen Folgen. Wir müssen ganz klar sagen, durch diesen Änderungsaktivismus trägt Manasse nicht zu seiner Rettung bei. Wir können Schuld nicht durch gute Taten vor Gott irgendwie wieder gut machen. Aber diese Taten sind die logische Folge davon, dass er gerettet ist, dass er Gott liebt und dass es ihm leid tut, wie er ihm ungehorsam gewesen ist. Und deshalb hat Ida Lindemann sich hinterher öffentlich von ihren alten Büchern distanziert. Und sie konnte noch viel, viel mehr machen. Sie konnte noch viel mehr ausrichten. Ihr war noch viel mehr Zeit gegeben als Manasse nach seiner Bekehrung. Sie hat neue Bücher geschrieben über die Zuverlässigkeit der Bibel. Sie ist dann 1983 mit 57 Jahren an eine indonesische theologische Hochschule gegangen, um dort Missionare zu unterrichten. Mit 57 Jahren nochmal nach Indonesien, nach Batu. Und sie hat sich auch hier immer wieder in Deutschland durch Artikel und Reden in die Diskussion eingemischt. Ich habe sie als junger Student kennenlernen dürfen. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis. Und sie konnte noch so viel ausrichten. Manche Menschen bekehren sich erst auf dem Sterbebett. Da kann man dann nicht mehr viel sehen von den Konsequenzen. Und doch wird irgendeine Veränderung da sein. Der Mensch wird anders sterben und wenn er sich 5 vor 12 bekehrt. Und umso schöner, wenn jemand noch so rüstig ist wie der 104-Jährige, von dem Spurgeon einmal erzählt. Da sagt Spurgeon, es wird wahrheitsgetreu berichtet, dass bei einer Predigt in Irland ein Mann von 104 Jahren bekehrt wurde und noch eine Fußtour machte, um seinen Glauben zu bekennen. Also, wenn Sie 104 werden sollten und sich dann bekehren, dann können Sie hinterher noch eine Goodwill-Tour machen, um Ihren Glauben zu bekennen. Aber das zeigte die Tiefe seiner Bekehrung. Er sagte, jetzt müssen es die anderen noch wissen. Ich durfte umkehren. Nochmal, keiner von uns Jüngeren und keiner von uns Mittelalten weiß, in welchem Zustand er alt wird. Und darum warnt Gott uns eindrücklich, für uns selbst mit einer späten Bekehrung zu spekulieren. Gott lässt nicht mit sich spielen. Gott will, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben. Jesus hat mal gesagt, er will, dass unser Leben Frucht bringt für ihn. Und darum zeigt er uns hier die Tragik der späten Bekehrung. Aber Gott will auch, dass wir keinen einzigen Menschen vorzeitig aufgeben und abschreiben. Und darin liegt der Trost der späten Bekehrung des Manasse. Und schließlich, Gott will, dass wir ihm unser Leben ganz geben. Ganz. Auch wenn sie vielleicht bisher ein altes, eingefahrenes Leben geführt haben sollten. Gott will dein Leben ganz. Und darum zeigt er uns hier die Tiefe der späten Bekehrung. Wie gesagt, für uns, für sie, für dich ist er noch näher gekommen als damals bei Manasse. Deswegen können wir heute Abend mal feiern. Jesus hat uns sein Leben geschenkt an diesem Kreuz, wo er die Strafe auf sich nahm, die wir verdient gehabt hätten. Bitten Sie Jesus darum, dass er Ihnen ein demütiges Herz schenkt. Bitte, bitten Sie Jesus darum, dass Sie erkennen, wie sehr Sie ihn brauchen. Und dann können Sie aus voller Überzeugung das Lied mitsingen, das John Newton damals nach seiner Bekehrung gedichtet hatte. Geboren 1725 in London, bis er 17 war, fuhr er mit seinem Vater zur See. Ein rauer, kräftiger Typ, ging in die Marine, arbeitete schließlich für einen Sklavenhändler, John Newton, der Sklavenhändler. Und dann kam der 10. Mai 1748. Sein Schiff geriet in schwere Stürme und Turbulenzen. Und in dieser extremen Situation gehen John Newton die Augen auf, so wie hier Manasse. In dieser extremen Situation begreift er, es gibt diesen lebendigen Gott, vor dem ich mein Leben zu verantworten habe. Und in diesem Leben, in dieser Situation erinnert er sich an das, was er über Jesus gehört hat. Und er ruft ihn an um Rettung. Herr, erbarme dich. Und er wird gerettet, er wird gläubig, er wird sogar aus dieser Seenot gerettet. Einige Zeit später gibt er den Sklavenhandel auf und wird einer der großen Unterstützer von William Wilberforce bei der Beseitigung der Sklaverei, einem der größten sozialen Erneuerungsprojekte der Geschichte. Und dann hat John Newton Lieder geschrieben. Und sein berühmtestes Lied ist das Lied, das er im Rückblick auf seine Bekehrung geschrieben hat. Und Sie kennen es alle, Amazing Grace. Wir singen es jetzt nach der deutschen Übertragung. O Gnade Gottes, wunderbar, du hast errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, gehe ich zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten und Gefahr wurde ich schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Der Herr nur Gutes mir verheißt, sein Wort gibt Sicherheit. Er wird mein Schutz und Schatz stets sein, schon in der Erdenzeit. Wenn dieses Herz nicht länger schlägt, mein alter Leib zerfällt, werd voller Freude ich ihn sehen, der ewig mich erhält. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Möge der Herr das uns allen schenken, dass wir klar sehen, wer Jesus für uns ist. Amen.